Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen jener Künstler zu Gast, dem das Land vor Corona zu Füßen.
Du, vor Corinna auch, weißt du? Finde ich super. Weißt du was, wir nennen jetzt Corona einfach Corinna. Und das ist wirklich geil, weil dann verliert Corona seinen
Schwung. Man weiß noch nicht, wer es ist. Das ist das Gute, ne? Seine Stimme, das kann jeder sein. Das kann jetzt Gerhard Schröder sein. Das kann Friedrich Merz sein. Wir wissen nicht, Friedrich Merz war schon mal hier. Also ich sag nochmal, vor Corona lag...
Aber ich bin schon mal U-Bahn gefahren. Es kann Friedrich Merz nicht sein.
Okay. Vor Corona lag ihm das Land zu Füßen oder so. Inzwischen musste er, wie viele andere, lernen, dass er zwar witzig ist, was man schon nach wenigen Sekunden merkt, aber leider nicht systemrelevant. Das ist allein schon eine blöde Erkenntnis. Noch schlimmer ist, wenn man als Künstler nicht das machen darf, was man am besten kann, wenn es den eigenen Beruf im Moment eigentlich gar nicht mehr richtig gibt. Und das alles in einer Zeit, wo die Deutschen, die sowieso jetzt nicht zu lachen haben, die nicht einmal mehr in den Keller gehen, um zu lachen, sondern die eigentlich gar nicht mehr lachen, die eigentlich dringend jemanden wie ihn brauchen. Und ich freue mich sehr auf Michael Mittermeier, der mir zumindest die letzten zwei Nächte schön gemacht hat, hätte ich jetzt meiner gesagt, weil ich dein Buch gelesen habe. Dein Buch gelesen mit einem Satz, den ich schon so oft gehört habe. Der Satz, den Leute immer sagen, man sagt immer, was ist eigentlich mit Corinna und Corona bei dir? Du, ich glaube, ich habe schon gehabt.
Ja, das haben alle gesagt irgendwann. Ich glaube, wenn du eine Erhebung machen würdest, sind das 97,9% der Bevölkerung. Und die anderen, glaube ich, wurden nicht gefragt.
Wir haben, also, habe ich irgendwas vergessen irgendwie in der Vorstellung? Nee. In deiner Vorstellung? Nein.
Nee, also mir reicht das mit zu Füßen liegen. Das reicht mir komplett. Fühle mich jetzt wie der Kaiser von Lachien oder so.
Das Buch ist erschienen, ich habe es vorher gekriegt, aber es ist an meinem Geburtstag erschienen, deshalb freue ich mich noch mehr.
Happy Birthday,
5. Am 5. November. Übrigens auch der Geburtstag von Uwe Seeler, das ist in Hamburg immer sehr wichtig.
Ja gut, das ist natürlich jetzt eine Hamburg-Geschichte, das ist so, wenn ich in München erzähle, sagen die, und wann ist Gerd Müller geboren?
Genau, auch gerade 75 geworden, Gerd Müller. Was ich mich frage ist, als du das Buch geschrieben hast, hast du gedacht, pass mal auf, das kommt im November super raus, so, dann holen sich die Leute das und sagen, boah, war irgendwie eine verrückte Zeit?
Der Punkt ist, ich habe noch einen Satz im Ohr von meinem Lektor, der meinte, also das Einzige, was uns wirklich passieren kann, wenn das Buch rauskommt, dass dann da gerade wieder ein Lockdown passiert. Und diesen Satz habe ich im Ohr gehabt. Und ich habe tatsächlich an den zweiten Lockdown nicht geglaubt. Also ich lache, weil ich glaube, ich lachen muss, weil es einfach mein Leben auch immer ein bisschen erhält. Aber das ist so ein... Und ich habe jetzt gestern hatte ich telefoniert mit meinem Lektor. Wir mussten beide eigentlich lachen, weil das war so unser Schreckensszenario. Du bringst ein Buch raus über diese Zeit, wo du aber sagst, ich möchte auch mal, dass die Leute über das lachen können, was uns umgibt. Weil es gibt auch viele schöne, kleine, absurde, manche heftige Geschichten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch so ein Doppelblick mal drauf haben und nicht nur Bierernst. Weil so drehen wir durch.
Es wäre so ein schönes Erinnerungsbuch gewesen. Also am coolsten wäre es natürlich jetzt, wäre hinter uns und hätte das gelesen und sagt, stimmt, irgendwie ab 12.30 Uhr gibt es schon Weißwein. War bei mir auch so. Das Problem ist nur, jetzt liest es sich wieder wie eine Handlungsanleitung. Ne? Also man kommt wieder in das, was du beschrieben hast, kommt man jetzt langsam wieder rein.
Eigentlich ist es wie mein Achtung Babybuch, nur ist das Baby jetzt nicht ein Kind, sondern es ist Corinna. So, jetzt benennen wir es mal wieder bei einem Namen. Also, und jetzt müssen wir damit umgehen. Ich habe aber das Gefühl, weil als das Buch jetzt rauskam, und du siehst ja immer sofort, wie die Leute reagieren, also ob jetzt Leute, die im Internet bestellen und bei mir, ich habe ein paar Posts gemacht und ich weiß nicht, Dutzende Zuschriften bekommen, da ist das Buch an dem Tag wirklich in der Früh erschienen und Mittag waren schon die ersten, ich habe es gelesen, es ist so lustig und es ist so schön, mal wieder zu lachen. Und scheinbar ist der Satz von, was uns am schlimmsten passieren kann, der Lockdown, dann doch nicht so richtig, weil das Motto des Buches, wo ja vorne das Zitat, das ich reingestellt habe von Werner Fink, den ich sehr verehre, einer der größten deutschen Kabarettisten, kennen ja nicht mehr alle. Also ist so, deswegen sage ich es immer dazu, weil du kennst ihn natürlich. Und dieser Satz hat mich wirklich immer begleitet, auch privat. Dieses, wie er dort lachen kann, wo er hätte heulen können, bekommt wieder Lust zum Leben. Und da ist so viel Wahrheit drin, weil du lachst nur, wenn du das Gefühl hast, es gibt noch ein Licht irgendwo oder es gibt irgendwie, da ist irgendwo eine Hoffnung oder da ist irgendwie nicht alles schwarz in deiner Seele.
Die Frage, die du wahrscheinlich jetzt in all diesen Interviews am meisten bekommen wirst, und deshalb stelle ich sie nicht, aber ich erwähne sie trotzdem, ist, darf man überhaupt über Corona Witze machen? Ne? Nick, gar nicht so sagen. Ich sag, das ist mein Tipp, das ist die Frage, die du am meisten kriegst.
Ich habe eine Standardantwort. Ich habe immer gesagt, diese Frage ist so deutsch, da zieht es mir die weißen Socken aus.
Genau, deshalb machen wir sie nicht. Meine Frage ist viel wichtiger. Wenn es einen Impfstoff gäbe, würdest du dich impfen lassen?
Ich denke wohl irgendwann ja. Ich würde natürlich, ich bin
nicht gleich der Erste, weil man könnte doch sagen, wir impfen in folgender Reihenfolge. Erstmal die Risikogruppen, dann das medizinische Personal und dann die Künstler, damit sie endlich wieder auftreten können.
Ja gut, das ist ja, es geht ja gar nicht darum, dass wir dann immun werden. Es geht ja darum, dass die Leute Angst haben, ihr sitzt im Publikum, wir sind zu nah, wir sind irgendwie, wo ich halt sagen muss, ja, kann man Angst haben, aber also wenn ich in der U-Bahn stehe, also letzte Woche bin ich so, als der Lockdown noch nicht war, sind wir essen gefahren oder sind wir in der U-Bahn, bin ich mit meiner Tochter, es war 19 Uhr und die U-Bahn fährt ein und meine Tochter sagt so, Papa, da ist aber Social Distance da drinnen. Also es war halt knallevoll. Ja. Und ich bin ja schon froh, dass dann meine Tochter da auch einen Humor dazu entwickelt. Und jede Bühne, alle, wo ich gespielt habe und viele, die ich kenne, haben Hygienekonzepte entwickelt, haben Lüftungen eingebaut oder haben irgendwie, die Leute sitzen so weit auseinander. Passieren kann immer irgendwo was, aber wir werden noch lange Zeit damit zu tun haben. Und ich glaube, wir müssen anfangen, auch Konzepte zu entwickeln, wie wir damit überleben, jetzt mal ohne Impfstoff. Weil, klar, muss man uns ehrlich sein, wenn der nächste Jahr kommt, wird es ein halbes Jahr dauern, bis überhaupt in der Masse wahrscheinlich die Impfung möglich ist. Und aber insofern wären wir Komiker ja Risikogruppe. Und zwar voll Nummer eins, oder?
Ja, ihr seid ja allein schon deshalb, ihr seid auf einem anderen Bereich Risikogruppe, weil man sich natürlich fragen muss, wie lange hält man das aus? Also du jetzt nicht wahrscheinlich, also du wirst schon über die Zeit kommen. Aber das, wenn man mit Künstlern spricht, sagen die, da hängt ja so unglaublich viel dran. Der Tontechniker, der Lichttechniker, der keine Ahnung was. Was macht man mit denen? Also was machst du mit den Leuten, die in deinem Umfeld waren? Wie hältst du die bei Laune? Die werden ja alle irgendwie Angst um ihre Existenz haben. Wie unterstützt man die? Kann man die unterstützen? Und wie lange halten die durch?
Mei, du, viele haben schon gar nicht durchgehalten, sondern haben jetzt irgendwelche Jobs angenommen. Also ich kenne Musiker, die jetzt, keine Ahnung, Pizza ausfahren, Pizza backen oder einfach irgendwo arbeiten oder irgendwo einen Job angefangen haben, wo sie sagen, ja, ich habe auch einen Zeitvertrag unterschrieben. Das heißt, ich könnte gar nicht jetzt Musik machen, weil ich muss ja, wenn dann ich einen Job anfange, den ganz machen. Und ich glaube eben, deswegen haben wir dieses Alarmstufe Rot, was heißt wir, ich war ein Unterschreiber dieses Briefes, der, wie ich finde, auch ganz, ganz toll geschrieben war und formuliert war, der die Sachlage mal gezeigt hat. Also es sind 1,5 Millionen Menschen circa, die an diesem ganzen Kulturbetrieb dranhängen. Und viele von uns Künstlern, wir unterstützen wenigstens die uns nahelegen. Also ich sage, ich nehme meinen Lichttechniker mit, auch bei Auftritten, was jetzt finanziell erstmal keinen Sinn macht. Also wo du auch alleine hinfahren kannst und vor den 100 Leuten spielen und wieder gehen und sagen, ich brauche jetzt eigentlich kein schönes Licht, aber da, nee, wenn der Zeit hat und kann. Oder dass ich eben, ich buche mir einen, der dann für mich Dinge macht, Social Media, wo ich sage, komm, da gebe ich jetzt lieber da mehr Geld aus und gebe das ab. Und jeder versucht, so Leute zu stützen und sagen, pass auf, du bist aufgefangen, wenn das Problem auftritt, ruf mich an.
Ja.
So, und das ist dann eine Aussage und die ist dann auch so gemeint. Oft reicht das schon, dass Leute wissen, es wäre jemand da, der tatsächlicherweise, wenn er anfunkt, Geld haben könnte. Einfach so, ganz schnurz.
Was hat das mit dir gemacht? Erstmal haben wir in der ersten Phase der Pandemie, taucht ja die Kultur gar nicht auf. Also es waren zwei Bereiche, über die gar nicht gesprochen würde, über Gastronomie und Kultur. Ich hatte gestern mit einem Konzertveranstalter gesprochen, der dann zu mir sagte, Lars, ich weiß gar nicht, was denn für ein November-Lockdown? Für mich ist Lockdown seit Februar. Für mich ist Dauer-Lockdown.
Eigentlich ja.
Ja, und dann gab es diesen Satz von mehreren Politikern, also egal wie die Pandemie läuft, das, was Spaß macht, damit können wir erst wieder ganz zum Ende anfangen. Das muss natürlich gerade für jemanden wie dich irgendwie so ein Schlag ins Gesicht.
Ich habe ja nichts anderes erwartet, es war gar kein Schlag, sondern einfach, ja, ich muss ja auch dazu sagen, ich wollte ja nie systemrelevant sein. Also wenn der Komiker sagt, boah, ich würde aber jetzt gerne mal systemrelevant sein. Deswegen, ich finde es immer so lustig, wenn ich von den Rechten beschimpft werde oder von den ganzen Impftrollen und den Wahnsinnigen da draußen als Systembückling, als Systemspeichellecker und ich sage so, ich glaube, ihr habt mein Gesamtwerk der letzten 34 Jahre missverstanden. Hört euch mal meine Programme an.
Genau.
Und das hat nichts damit zu tun, dass ich halt jetzt auch manche Maßnahmen auch unterstütze. Dass ich sage, ich bin ja nicht gegen das System, heißt ja gegen die Demokratie, weil ich finde ja nicht, wir haben ein System, das ist ein Bullshit-Wort geworden. Das ist so ein, lass uns Bullshit-Bingo spielen. Oh, das System, wer ist denn das System? Gib mir nicht auf die Nerven. Mhm. Also mit sowas Billigen. Macht Argumente, argumentiert, aber kommt nicht mit so Billigscheiß. Das ist nervig. Und das können wir im Moment eh nicht gebrauchen. Und ich muss sagen, ich habe ja Mitleid mit all denen, die so in dieser dunklen Seite der Machtwelt leben, weil die kommen da ja nicht raus. Da ist kein Humor, da ist nichts mehr, da ist nur noch Ärgernis, Hass und du wirst ja sofort beschimpft, wenn du nur anderer Meinung bist und denkst dir, nee, also immer wenn einer dich anschreit und sofort schimpft und dich beschimpft und laut wird, weißt du, stimmt was nicht.
Ja.
Das ist ja also die Trump'sche im Grunde genommen Regel.
Also, vielleicht merken das jetzt alle Leute. Ich hab mir gedacht, spätestens jetzt müssen doch die Leute merken, dass dieser Trump und alle, die so ähnlich sind wie er, völlig durchgeknallt sind, wenn der Trump sich hinstellt und allen Ernstes sagt, also lass mal jetzt aufhören zu zählen mit den Stimmen. Die Wahl ist doch, das erinnert mich so ein bisschen, als Hamburger würde man immer sagen, wenn der HSV jetzt sagen würde, lass mal aufhören jetzt mit der Zweitliga-Saison, dann wären wir aufgestiegen als HSV. Aber das meinst du nicht, dass die Leute irgendwann jetzt mal merken, ups, da stimmt was nicht? Bei solchen Leuten? Spätestens jetzt?
Ja, was heißt spätestens jetzt? Der Punkt ist ja, überleg mal, dass es überhaupt so knapp wurde.
Absolut.
Wir beiden wissen ja im Moment noch nicht, tatsächlich gibt es noch kein amtliches Endergebnis, aber wir hoffen natürlich, tok, auf Biden. Und da geht es gar nicht um Politik, dass ich sage, oh, das ist meine politische Richtung, sondern der Wahnsinn muss aufhören, aber dass alleine über 60 Millionen Amerikaner das Kreuz bei Trump gemacht haben, können sie machen. Ich bin ja nicht gegen den Wahlvorgang, aber ich verstehe es nicht. Ich darf zumindest sagen, ich verstehe das nicht bei einem Mann, der nachweislich wirklich so viel lügt, dass ich selbst Pinocchio würde sich die Nase absägen. Also das ist ja, das ist ja Wahnsinn.
Es ist wahr, aber ich finde, das war nochmal so die Steigerung. Immerhin, während wir zusammensitzen, kurz vorher, haben die ersten Sender auch mal dann aus Pressekonferenzen von Trump einfach abgebrochen und haben gesagt dann, Leute, es geht nicht, der erzählt so einen Quatsch, wir zeigen diese Pressekonferenz nicht weiter. Auch das ist ja wenigstens schon mal ein Schritt. Haben sie ja früher auch nicht gemacht, weil sie gesagt haben, boah, wir bleiben dran, gibt ordentlich Quote. Aber wir wollen ja nicht über Trump sprechen, wir wollen ja über dich sprechen, über die Rolle der Künstler, über das Buch. Du schreibst in dem Buch auch so schön, und das stimmt ja auch, die Baumärkte hatten, glaube ich, die fast eigentlich immer geöffnet oder mehr oder weniger durchgehend geöffnet? Also die Baumärkte hatten auf jeden Fall deutlich länger geöffnet als die Theater.
Ja, also aber sie waren nicht durchgehend geöffnet. Die waren dann auch zu. Und dann in Bayern war es so, die haben dann Anfang Mai aufgemacht. Und da war die Doppelentscheidung. Die Baumärkte machen in der ersten Maiwoche auf und in der zweiten Maiwoche machen dann die Friseure auf. Und es war so eine Entscheidung, wo ich mir dachte so, was wäre jetzt, wenn ein Friseur sagt, ich gehe in einen Baumarkt und schneide jemand mit einer Heckenschere die Haare? Ist das dann illegal oder darf er das? Ja. Und das sind so, da fing bei mir an, ich glaube, das waren so die ersten Momente, wo ich in meinem Kopf anfing, die schrägen Dinge zu sehen, diese absurden Details. Und als es dann hieß, dann machten die Friseure auf und als es dann hieß, ja, jetzt kommen die Massagesalons und ja, eigentlich sollten wir bald die Bordelle wieder öffnen. Und ich immer so, hat jemand die Theater erwähnt und die Comedy-Clubs? Ja, nee. Habe ich das überhört? Nee, war nicht. Ach so, erst poppen, dann lachen. Und das ist Deutschland. Das ist doch nichts dagegen, ich finde. Ich finde jetzt Lachen nicht viel unhygienischer, wie wenn ich ins Puff gehe.
Eigentlich
muss
nicht.
Ich jetzt, also ja.
Aber die Reihenfolge ist wirklich verrückt, ne? Baum.
Warum? Der Punkt ist, wenn ich jetzt wahrscheinlich, ich habe das dann ja, als diese komische Entscheidung kam in Rheinland-Pfalz, eröffnet die Puffs am 10. Juni, stand ich ja wirklich, das ist jetzt nicht wirklich. Und ich habe das ja, ich habe das dann überall gepostet und sag, oh mein Gott, weil also als mit Lach-Emojis und sag so, dass ich im Grunde genommen, ich werde immer beschimpft als Systemhure, genau das ist das Wort, was ich gesucht habe, als Systemhure. Ja. Und jetzt wäre ich gerne eine, weil dann hätte ich wenigstens Arbeit. Und es hat mir einer geschrieben, das ist ganz einfach, du musst dich ja nur als Prostituierte eintragen lassen, da kannst du bei mir daheim im Wohnzimmer für 150 Euro, kannst du es mir quasi verbal machen. Und das sind so Dinge, wo du sagst, das kannst du ja nicht erfinden.
Nee.
Also
das vor allem diese Szene, die du im Buch beschreibst, dass dann Rheinland-Pfalz zwischendrin überlegt hat, die Bordelle doch nicht zu schließen, weil sie Angst hatten, Achtung, vor Sextourismus. Wo man denkt, Rheinland-Pfalz und Sextourismus, das ist eine Verbindung, die jetzt nicht unbedingt immer nahe lag in den letzten 2000 Jahren.
Ja, da gab es eine Ministeriumssprecherin, die dann darüber geredet hat, ja, wir wollen nicht, dass so quasi die Pilgerreise wie damals bei den Baumärkten, als in Hessen offen war, in Bayern nicht, sind die Leute alle nach Hessen. Und ich war wirklich, dass ich dachte, boah, ich musste echt 54 Jahre alt werden, um die zwei Worte Rheinland-Pfalz und Sextourismus in einem Satz zu hören. Das ist, weißt du, da kam mir das... Das wurde so absurd, dass ich mir dachte, eigentlich, die Realität überholt die Satire nicht nur, sondern sie überfährt sie und beginnt danach Fahrerflucht. Und das ist so ein Moment, wo du dir wirklich denkst, boah, jetzt glaube ich, braucht die Welt wirklich Humor.
Ja, auf jeden Fall ist das eine meiner Lieblingsszenen in dem Buch. Was haben die Profifußballer besser gemacht als ihr Künstler? Weil die dürfen spielen und spielen. Man hat das Gefühl irgendwie, die Frage stellt sich gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, es könnte alles geschlossen werden, aber erste Liga läuft.
Naja gut, aber die hatten ja auch keine Leute drin. Also ich muss ja mal eins dazu sagen. Also mich tören das schon ab, diese Geisterspiele. Entschuldigung, soll nicht böse sein, aber es klingt so ein bisschen wie beim Gehörlosenkongress. Also du verstehst nichts und alle schreien rum und du wartest drauf, dass irgendwo hinterm Trainer noch so ein Vater steht, der sagt so, hey Trainer, du Pfeife, wechsel mal meinen Jungen ein, den Jerome. Und das ist so mein Bild gewesen, mich hat es so abgeturnt. Und das Lustige ist, dass mein Bruder hat mir vor 2 Tagen erzählt, ja du kannst ja im Fernsehen, kannst ja auf Stadionmodus machen. Das sage ich, wie, da kann man auf Stadion.
Ja, das geht, machen. Genau. Da kommt so.
Ich wusste das nicht. Ich schaue mir seit fucking Monaten Fußball an, weißt du, so, als ob es in der Sahelzone stattfinden würde. Und dann erzählt mir mein Bruder vor 2 Tagen, ja, kannst du alles einstellen. Und die machen sogar die Stadiengesänge der jeweiligen Fans. Also die Bayern-Gesänge, Dortmunder-Gesänge. Da muss natürlich einer am Knopf sitzen, der das nicht vertauscht, weil sonst wird der getötet. Aber wir Komiker haben natürlich deswegen ja gar nicht gespielt, weil ja, also Fußball ohne Publikum geht ja technisch, ja. Aber ich sag mal, Comedy ganz ohne Leute. Also meine Regel war ja früher, es muss immer einer mehr sein als ich. Ich erinnere mich, ich habe mal vor 2 Leuten gespielt, weil nur 2 Leute kamen, ist lange her. Und das dachte ich, geht, aber es war mal einer da und das ging nicht.
Nee.
Weil einer ist eine Konversation, 2 ist dann für mich zumindest eine Art Auftritt. Und ich meine, ich habe ja alles gespielt, also ich war in Autokinos eben hinter Windschutzscheiben, die Menschen, ich habe Open Airs gespielt mit 100 Leuten.
Hast du Auto gemacht, ja?
Ja, ja.
Und wie war das?
Für mich war das, ich habe es ja wie eine Challenge genommen. Ja. Weil das erste, als ich gehört habe im Mai, ja, Autokinos wären jetzt da, kann man im Autokino spielen, war ich so, ja super, kann ich auch mit Attila Hildmann Würstelgrillen gehen. Also Freunde, ich glaube, das ist nicht meins. Und dann habe ich in der Nacht geschlafen, habe darüber nachgedacht und dann fielen mir lauter blöde Wortspiele ein zu Autos und ich sage so, boah, ich könnte auf die Bühne gehen und sagen, ja, ich habe immer schon, das ist mein großer Traum, ich wollte im Autokino spielen, weil ich habe eine Autoimmunkrankheit. Und dann fiel mir nur so Krempel ein, ja. Und dann dachte ich, was wäre, wenn ich mir jetzt alle Autofilme anschaue, so Fast and Furious Teil 1 bis 6, was ich dann auch gemacht habe. Und dann spiele ich da und dann mache ich einfach ein Programm, das ich improvisiere mit neuen Sachen, ich rede mit den Leuten hinter den Windschutzscheiben. Und das war der Anfang eigentlich auch vom von dem Buch, weil das waren die ersten Auftritte, wo ich wirklich, also ich meine, das war Wagnis, ich hatte kein Programm, ich habe mir Notizen gemacht, hatte ein paar Safety-Nummern, die ich schon mal wo ausprobiert hatte, aber eigentlich hatte ich kein Programm und ich wusste, ich muss 90 Minuten spielen. Und das ist dann schon, da ist der Stand-Up-Comedian und das hat zu meinem totalen Survival, wie damals, als ich nach England oder Amerika bin, ihr kriegt mich nicht von der Bühne, ja. Das ist eine neue Welt, andere Sprache, aber ich gehe da hoch, ich werde das reißen. Und das lief ganz toll, weil die Leute haben gemerkt, also auch hinter der Windschutzscheibe, der macht das wirklich für uns, der meint das echt ernst. Der
aber wie war das denn dann? Die durften nicht rausgehen, die blieben im Auto.
Die mussten drin bleiben.
Und du hast sie nicht gesehen, schwierig wahrscheinlich von der Bühne, und du hast sie auch nicht gehört. Das heißt, du machst einen Witz oder du machst irgendwie einen guten Gag und denkst so, und dann hupen die oder die Windschutzscheiben.
Ja, die haben halt Lichthupe angemacht und die Hupe. Und immer mein erstes Autokino-Auftritt war so doppelt hardcore. Ich werde mich ewig erinnern, 7. Juni in Karpfham. Wer ever Karpfham ist, das ist der Nabel der Welt in Niederbayern. Und es hatte 11 Grad und es hat geregnet. Und ich stand vor 150 Autos und überall, die Scheibenwischer. Ja. Das hat es ja nochmal erschwert. Aber es hat dann irgendwann zu regnen aufgehört und dann haben ein paar das Fenster runtergekurbelt und von der ersten Reihe habe ich ein paar Lachen hören aus dem Auto. Und ich dachte mir, in mir, wenn ich die paar, wo es überhaupt mit ohrtechnisch möglich ist, wenn die lachen, dann muss der Rest ja eigentlich auch eingetuned sein. Und darauf habe ich mich verlassen und habe gespielt, als ob da, keine Ahnung, 1000 Leute da wären. Und es war sehr lustig. Also
wie ist es, wenn du in klein, also vor wie vielen Leuten bist du so jetzt normal aufgetreten in Theatern? Was war das Beste so, was durften die reinlassen? 100, also, 200, was war das dann?
So? Ja, in letzter Zeit war es ja ein bisschen, also im Sommer gab es ja Open Airs, da durfte man mal bis zu 400 haben. Genau. Ich habe ja mal einen Strandkorb Open Air gespielt, da waren, ich glaube es waren 500 oder 600 Leute, aber in einem Fußballstadion verteilt.
Genau,
in Mönchengladbach. Also das war schon, also ich glaube das war das gedistanzte, was ich je gespielt habe. Also mehr Distance heißt eigentlich, also anderes Land.
Genau, die Künstler, mit denen ich spreche, die erzählen mir, es ist halt doch wichtig, um diese Stimmung zu erzeugen, dass mehr Leute da sind. Sie sagen, es fällt, je weniger Leute da sind, je weiter sie auseinandersetzen, desto schwieriger fällt es, den Künstlern, mit denen ich gesprochen habe bisher, die gleiche Stimmung zu erzeugen, wie sie normalerweise da sind.
Stimmt so nicht ganz.
Okay.
Du musst sie nur, du musst sie halt aufkitzeln.
Was muss man anders machen als bei einer vollen Hütte?
Du gehst da raus und sagst, Freunde, ihr seid zwar nur 100, aber ihr seid die 100. Ihr seid die 100 Mutigen. Ihr seid die, die gesagt haben, fick die Pandemie. Ja. Ich setze mich da rein, ich möchte lachen. Ihr seid die Geilsten der Geilen. Gebt euch mal einen geilen Applaus. Ich meine, ganz ehrlich, also wenn ich euren Mut hätte, dann würde ich mich zu euch setzen. und sowas sagst du dann, da sitzen die drin. Und weil ich kann mich erinnern, ich habe ja dann...
Geht am Anfang dann leise los, ne? Also... Oder?
Ja,
ich kann mir vorstellen, dass viele gar nicht lachen wollen, weil sie denken, oh Gott, wenn ich jetzt lache, die Aerosole, und dann lacht der andere auch, und dann haben
sie. Nicht immer so. Es gab auch Abende, wo, da ist man raus, ich habe aber auch kleine gute Energie verströmt, weil, wenn ich auftrete, gibt's kein Genöle. Da sind heute nicht so viele Leute wie sonst, das ist nicht so gut. Ja, dann bleib zu Hause. Da bin ich aber auch Darwinist, also im Künstler. Also wenn sich der Künstler danach beschwert, sind so wenig Leute, ja, dann musst du daheim bleiben.
Ja.
Das ist doch klar, da sind 100, aber du musst die 100 genauso klar machen, als ob da 1000 sitzen. Mhm. Und ich habe ja dieses Programm, das es nicht gibt, quasi geschrieben. Das lief zeitgleich mit dem Buch. Das war dann irgendwann so, ich glaube, da entstehen so viele Geschichten, ich mache Buch und das Programm hat sich so entwickelt aus der Impro und dann habe ich das für Dreisat aufgenommen im September, was natürlich gaga ist, ein Programm, das du 15 Mal gespielt hast, dann fürs Fernsehen aufzunehmen, das ist schon, also selbst für meine Verhältnisse gaga, und das war in der Frankfurter Festhalle, die mussten, also die durften nicht in Mainz, die mussten in einen großen Raum gehen und die Frankfurter Festhalle ist, die ist groß, haben sie zwar ein paar Abtrennwände reingestellt, aber die ist ja hoch, da kannst du ja nichts. Und da saßen 90 Menschen von zugelassen und die saßen so weit auseinander. Und dann bin ich raus und habe gesagt, Freunde, pass mal auf. Ich habe hier schon mal gespielt in der Frankfurter Festhalle vor 8000 Leuten. Und ihr 90 wisst, was euer Job ist. Ihr seid die 8000. Ja. So, und jetzt macht mal die 8000. Und dann saßen die drin und dann haben die 8000 gemacht. Und ich sagte eins, das war so eine tolle Aufzeichnung. Ja. Die waren von Minute eins, ich habe eine Stunde da gemacht, und von Minute 1 bis zum Schluss. Und ich habe die angespielt, ich habe auch keinen, boah, du musst in Kamera spielen, weil das Publikum draußen, sondern da musst du die Leute auch halten.
Klar.
Die waren, ich habe die immer angeguckt und gezogen und das war ein ganz toller, kann man gucken, in der Mediathek auf Dreisat. Ich sag's wirklich ehrlich und das meine ich so, das wäre nicht viel anders gelaufen, wenn da 500 drin gewesen wären. Das hatte eine ganz tolle Atmo. Und ich glaube aber auch, wahrscheinlich ist ein Punkt, die Geschichten, die ich ja gerade so erzähle, auf der Bühne oder sei es in dem Buch, die Leute können damit so viel anfangen, weil Klar. sie das kennen. Die kennen das, dass sie eben 12.40 Uhr mittags auch mal saßen und sagen, komm, eine Flasche Wein, weil es ist schön Wetter, wir haben ja eh nichts. Also den nächsten Job habe ich wahrscheinlich in 3 Monaten, ja. Also egal, ob ich heute mal und wieso sollen wir duschen? Also Greta hat doch gesagt, wir müssen auf die Umwelt gucken. Wir können da mal eine Woche ohne Duschen auskommen. Also der Einzige, also mit dem wir kommunizieren, ist Netflix und ist Amazon und ist keine Ahnung, ist der Fernseher. Und das sind diese Themen oder Homeschooling, weißt du, so du ich hole die Leute halt auch da ab, was sie alle gesehen, erlebt haben und jeder hat absurde Dinge erlebt, auch im Supermarkt. Ich meine, weißt du, im Hochzeit der Pandemie, im Lockdown in den Supermarkt zu gehen, das war wie während der Zombie-Apokalypse. Nein,
das war wirklich, ich weiß, du beschreibst es, das ist so eine Szene, die ich mir auch erlebt habe, als es losging. Und dann hieß es, meine Frau und ich guckten uns an und sagten, wer geht jetzt einkaufen? Und ich immer so, geh du doch lieber, du kennst dich am Supermarkt besser aus. Und dann ging sie das erste Mal und das zweite Mal, sagt sie, es war so furchtbar, jetzt musst du gehen. Und das war noch vor dieser Maske, also bevor die Masken vorgeschrieben waren. Und dann ging man ja wirklich in den Supermarkt und jeder war ja irgendwie so gefühlt der Todesbringer. Und ich bin noch nie in meinem Leben so schnell durch den Supermarkt. Und wenn einer mir im Gang entgegenkam, sofort wieder zurück und hinter das Müsli-Regal und so. Und du, das beschreibst du ja auch. Vor allem beschreibst du dieses Ding, dass man sich natürlich fragt, man geht in den Supermarkt und sagt, oh Gott, wer geht denn heute noch einkaufen? Sind die Leute alle verrückt? Warum bleiben die nicht zu Hause? Und stellt dann erst hinterher auf dem Parkplatz fest, Moment, ich war ja selber.
Ich ja auch, ja.
Ich auch. Und das ist ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, dann bin ich einkaufen gegangen, das erste Mal. Und dann voll, den Wagen voll, da war der Wagen so riesig voll, riesig voll. Und dann stand ich an der Kasse und dachte, scheiße, die denkt jetzt, ich Hamster. Und dann bin ich zur Kasse und sah die Kassiererin und sagte, ach, wissen Sie, die Nachbarn, beide Nachbarn, über 80, und die haben mich gefragt, ob ich nicht mal heute, und da habe ich natürlich gesagt, ach, wissen Sie, ich habe jetzt für die Nachbarn mal für 2 Wochen eingekauft. Für uns ist kaum was dabei. Und dann sagt die Kassiererin ernsthaft zu mir, dann gebe ich Ihnen einen Tipp. Wir haben da hinten noch einen Restposten Klopapier. Nehmen Sie sich den. Ist zwar teuer, aber es sind die letzten beiden. Und dann habe ich gedacht, was macht das Ding mit mir? Hast du auch?
Also ich würde jetzt sagen, als Bayer würde ich zu dir sagen, du Drecksau. Aber es war ein guter Move. Also wirklich sagen, ja, das ist für die Nachbarn. Es ist so,
für die alten Nachbarn, für die
Üben. Boah, das hätte ich mir merken sollen. Ich sag mal, selbst meine Schamgrenze war nicht so weit unten.
Es war so peinlich, weil ich habe, glaube ich, für 250 Euro eingekauft.
Naja, das Ding ist so, natürlich hat man mehr eingekauft, weil man sagt, ich will jetzt auch nicht jede Woche in den Supermarkt gehen. Es geht gar nicht um Hamstern, sondern ich will auch nicht jede Woche rein. Bei uns war gar nicht die Diskussion, klar kennen Sie meine Frau besser aus. Das Lustigste war ja wirklich, weil ich sagte doch, ich gehe einkaufen, meine Frau, wirklich, morgen macht doch alles zu, da wird ja heute die Hölle los sein. Ja. Sag ich, ja, aber ich glaube an das Gute. Und dann bin ich da rein und immer wenn ich mich mal was nicht auskenne, das ist so, weil ich gesagt habe, was brauchen wir denn? Was ist denn das Wichtigste? Und dann sagt sie, du, wir brauchen Geschirrspültabs, sonst gar nichts. Und ich so, ja, welche brauchen wir denn? Ja, die Finish Quantum Powerball Ultimate. Und ich so, what? und immer wenn ich so gucke, dann sagt sie zu mir, mach einfach ein Foto mit deinem Handy von der Verpackung. Genau. Und dann gehst du mit dem Foto rum. Und das ist ja meine Theorie. Du siehst ja im Supermarkt oft Männer rumlaufen beim Einkauf und die gucken auf ihre Handys. Und dann hörst du oft so die Frauen, ja, weißt du, die Businessmänner, und jetzt checken sie noch ihre E-Mails im Supermarkt. Nein, die schauen die Bilder an, die sie gemacht haben von den Verpackungen. Ach, das ist das Müsli, das kaufe ich jetzt.
Das ist aber witzig, das hat meine Frau genau auch zu mir gesagt. Da ging es um irgendwie so ein, es war auch ein Geschirrspülmittel, aber irgendwie richtig so ein altes, und dann sagt sie, komm, fotografier das einfach. Und dann das Problem ist, dann fotografiere ich das, dann habe ich das rausgesucht und dann nehme ich das Handy immer in die Hand, in die Tasche. Und was ich dann oft verpasse, ist ein Anruf, den kriege ich dann meistens von meiner Freundin, sagt, das und das muss ich noch mitkriegen, und da bin ich schon wieder im Auto.
Tja, also ich bin aber einer, der schickt dann 4 WhatsApp mindestens.
Ich rufe aus dem
Supermarkt.
Auch genau.
Das gibt's nicht. Statt 2 in 1 ist jetzt 3 in 1. Darf ich auch 3 in 1 nehmen? Weißt du, so die Bullshit-Fragen, wo er sagt, komm, nimm halt irgendwas mit. Aber meine Frau kennt mich, ich bin ja einer der, aber ich bin eigentlich, also ich gehe gerne einkaufen, gern, aber ich nehme dann, wenn ich dann zwei Dinge sehe und denke, soll ich das oder das nehmen? Ach komm, nimm beide mit. Und meine Frau, warum hast du denn zwei? Ja, ich dachte, dann habe ich wenigstens ein richtiges mindestens dabei.
Ich habe eine super Ausrede jetzt immer mal, ich sage immer, war neu. Und meine Frau weiß, ich habe so eine Tendenz, wenn irgendwo neu draufsteht, dann kaufe ich das erstmal. Allerdings habe ich auch eine Tendenz zuletzt, und da habe ich im Buch auch gefunden, ich bin tatsächlich neulich mal, weil ich so in Gedanken war, gehe ich in den Supermarkt und gehe so rein und denke so, warum gucken die Leute so komisch an? Was ist passiert? Und kurz bevor ich richtig in die Gemüseabteilung reingehe, dachte ich, scheiße, Maske. Und du bist tatsächlich mal komplett einkaufen gegangen ohne Maske? Also als die Pandemie schon richtig am Laufen war?
Ja, da war die Maskenpflicht auch eingeführt. Ja. Und da bin ich, war so ein kleiner Supermarkt bei unserem Land, und ich gehe rein und ich war einfach wirklich sonst immer Maske aufgehabt. Klar. Ich war einer der ersten, ich hab tatsächlicherweise, das war das Wochenende, wo, das war der 14. März, ich erinnere mich noch, wo alles, wo sieht, boah, genau. Schulen machen zu, alles macht zu nächste Woche. Und ich stehe bei meinem Gemüsehändler und ich hatte so einen Schal um die Nase so gebunden. Meine Frau hat Asthma, und damals war so, ist das Risikogruppe? Ich schütze mich jetzt einfach mal und habe einfach mal so diesen Ski, also Dings da hochgezogen. Und er meinte, brauchen Sie eine Maske, Herr Mittermeier? Und ich so, ja, weiß nicht, also ich habe halt keine, jetzt mache ich so, sage, ich habe ein paar, ich kann Ihnen eine geben. Und okay, und dann habe ich relativ früh, habe ich immer beim Einkaufen, habe ich eine Maske aufgesetzt. Ach, cool. Und das schon zu Zeiten, wo man es nicht hätte müssen.
Ja.
Und ich habe mich selber mal gewundert, warum trägt niemand Maske? Das ist ja das Einfachste,
genau,
was man so gehört hat. Aber einmal da im Mai, und ich war spät dran, ich bin rein und ich gehe rein und alle schauen mich an wie den Teufel. Also, und ich dachte mir so, ich bin nicht draufgekommen, weil ich eben Monate schon immer eine Maske auf hatte.
Aber vor allem, das ist ja für dich wahrscheinlich kein ungewohntes Gefühl. Du gehst irgendwo normalerweise, also vor der Pandemie rumgehst, haben die Leute auch geguckt, haben gesagt, ist das nicht der Mittermeier?
Ja, aber so, normalerweise lächeln mich die Leute an, und da haben mich alle böse angeguckt. Ja. Das war das.
Hat denn keiner was gesagt? Also normalerweise ist es doch heute so, ich weiß, wenn du an der Kasse stehst und einer hat die Maske unter der Nase, dann rufen sie doch, schreien doch drei, Maske! So.
Ja, aber ich glaube, da war es noch so frisch mit der Maskenpflicht, und ich glaube wahrscheinlich, weil ich dann der Komiker bin, der Mittermeier, dass die Leute sagen, ja, ich kann dem jetzt nicht sagen, setz die Maske auf, also weil, nicht, dass ich dann im nächsten Sketch drin bin. Und ich habe es erst gemerkt, als ich dann an der Wursttheke gestanden und wie gesagt, eine Tochter völlig entsetzt, und Mama, schau mal, der Mann, und ich guck so, und die Frau fasst sich ins Gesicht und wirklich, also, und ich stand so da und habe dann auch so die Hand ins Gesicht und dachte so, ich mache sie jetzt nach, whatever, und dann merke ich, oh scheiße, und sag jetzt nichts Lustiges, und weißt du, und das Erste, was mir einfiel, so, ja, ich wollte nur mal sehen, wie das aussieht, wenn nur alle anderen den Supermarkt überfallen. Ich habe es dann auch gesagt, nicht nur gedacht, bin dann aber raus, habe die Maske geholt, und jetzt geht's wirklich zur Realsatire. Also die beiden sind dann im Buch drin, weil ich bin wieder rein, hat die Maske auf, habe eingekauft, und zwei Typen im Regal ums Eck unterhalten sich über mich. Mhm. Der eine sagt zum anderen so, hey, du, hast du das gesehen, der Typ da ohne Maske, das war der Mittermeier. Und der andere, ja, der wollte halt auch wieder erkannt werden. Und ich stand so da und ich musste so lachen. Und auch einer der Momente, wo ich für mich gemerkt habe, wie wichtig es ist, so einen Moment zu haben. Also vorher noch, ja, Stress raus, hoffentlich bleibt nicht was übrig, und schreibt einer in der hiesigen Lokalzeitung, der Mittermeier, der scheißt auf die Masken. Und ich meine, weißt du, wenn du am Bankomaten stehst und eine Maske aufhast und nach oben in die Kamera guckst, hast du dir auch gedacht so, was muss sich denn der jetzt denken, der die Kameras auswertet? Also ist es jetzt so, dass wenn einer mal ohne Maske da drin steht, dass er sagt, das ist er, der die Bank überfallen will, das ist derjenige.
Ich habe immer noch dann diese Sonnenbrille auf. Wenn du dann Sonnenbrille und Maske auf hast, du siehst halt aus wie ein Schwerverbrecher normalerweise. Aber heute wird man dafür, schreist du Leute auch an, wenn die Maske falsch tragen? Ich traue mich immer noch nicht ganz, aber ich kann es nicht.
Nee, weil ich will diesen Stress nicht haben, weil ich habe das ein-, zweimal hinter mir, und die haben so eine Aggression.
Ja, ne?
Da wo du sofort, also du wirst sofort beschimpft und bla, und ich sag's ganz ehrlich, darauf habe ich einfach keinen Bock. Ich will auch nicht mehr über ja, wie ich vorher schon gesagt habe, so richtig dämliche Verschwörungstheorien diskutieren. Was willst du diskutieren? Also über etwas, das ist so, nein, schwierig. Und ich brauche diese Aggression in meinem Leben nicht. Also das Leben ist ja hart genug für uns alle. Und klar, also meine Wenigkeit, ich werde das überstehen. Ich meine, ich bin seit 34 Jahren auf Tour. Wenn ich es nicht durchhalte jetzt ein Jahr,
dann hätten wir echt
dann
ein Problem.
Habe ich 34 Jahre genau. was falsch gemacht. Genau. So, aber trotzdem ist es wichtig, glaube ich, dass die Leute, und das haben wir vorher schon gesagt, begreifen, es gibt halt Zehntausende, Hunderttausende, die können das nicht. Und auch Veranstalter, weißt du, wie viele Bühnen zumachen werden? Klar. Und Traditionsbühnen. Und wenn dann mal die Lach- und Schießgesellschaft zumacht, dann werden sie da stehen, die Politiker, ja, das geht ja nicht, das ist ja eine Traditionsbühne, ja. Und von euch hat sich keiner was geschissen. Wer zahlt denn die Miete? Nicht ihr?
Nee, natürlich nicht.
Und dann, weißt du, und wenn die Oper läuft sofort, ja, da müssen wir natürlich jetzt ja, klar. mal, da muss ja Geld geben, weil wenn der Tenor nicht mehr singt, dann, also dann wird die Schalindustrie wahrscheinlich nach unten gehen. Und ich meine, also man muss definitiv da, ich fordere es ja, was heißt fordere, ich habe schon ganz am Anfang, da habe ich ein paar Radiointerviews gegeben, das war Ende März, Anfang April, weil Leute wissen wollten, wie ist es denn so jetzt als Künstler, und ich habe immer das Gleiche gesagt, hey Freunde, wir brauchen eine Taskforce Kultur. Mhm. Das ist das Einfachste. Es müssen sich aus der Branche ein paar von den großen Köpfen, ein paar Künstler, Veranstalter, Leute vom Kino an den Tisch setzen mit ein paar Politikern, die auch dann was zu sagen haben, aber auch untereinander. Und nicht, wenn dann, weißt du, einmal sagt der Laschet was, dann kommt der Spahn, sagt das Gegenteil, der Söder sagt das. Jeder kocht seinen Brei. Mhm. Ihr müsst, ich weiß, nicht in jedem Bundesland gibt es dieselben Zahlen, aber ihr müsst trotzdem anfangen, es ist eh schon so spät, ein Konzept zu entwickeln, was es uns auch auf nationaler Ebene ermöglicht, Minimumstandards zu machen. Und ob dann Länder sagen, wir können dann noch raisen und dann ein bisschen mehr zulassen, das ist ja okay, das ja. muss dann diskutiert werden.
Aber das war ja eigentlich auch schon so, ich muss das sagen, ich habe es auch verfolgt, ich fand ja gerade, dass Theater, dass Bühnen extrem sichere Orte waren. Also es hat sich, glaube ich, niemand, auch die Restaurants nicht, solche Mühe gegeben wie Kulturbetriebe, weil die gesagt haben, das ist ja jetzt unsere letzte Chance, weil wir müssen wahrscheinlich, wir sind die, die am spätesten öffnen dürfen. Und deshalb, man hat sich ja extrem sicher gefühlt. Also und ich fand es ja auch, letztendlich für euch Künstler ist ja so, wenn du vor 100 Leuten auftrittst, ist das wahrscheinlich wirtschaftlich, ja, deckt vielleicht die Kosten am Ende, wenn überhaupt.
Ja klar, am Ende des Tages läufst du dann irgendwo auf Null raus und sagst, damit decke ich alles, was geht, und damit kann ich vor allen Dingen,
Leute bezahlen, ist, genau.
damit kann ich meine Leute supporten, genau. weil wenn ich einen Auftritt mache, auch nur in Anführungszeichen, ich spiele auch gerne vor 100 Leuten, dann kommt ein Geld rein und dann machst du halt mehr Auftritte und alles, was du zusammensammelst, damit kannst du auch deine Leute um dich rumstützen, weil dann gibt es Geld zu verteilen und so, wie es normal verteilt wird. Und das ist die eine Seite. Das haben auch viele Künstler gemacht. Ja, also ich hoffe, es wird natürlich lang nicht groß aufmachen. Ich denke auch nicht nächstes Jahr wird es plötzlich, werden die Tausenderhallen irgendwie aufmachen. Aber es muss eine Möglichkeit geben, mit dem Ganzen zu leben und es aber auch positiv zu leben. Nicht nur mit, da gebe ich nur so und so. Ich ziehe meine Freude auch, wie gesagt, also 100 Leute in einem, keine Ahnung, Raum, wo 500, 600 reingehen. Wenn das sein muss, ist es so.
Genau.
Aber lasst uns dann zumindest das auch tun.
Wollen wir noch ein bisschen über Homeschool? Ich fand es lustig, aber ich merkte zum ersten Mal, dass die Sache aus dem Ruder läuft. Und das hast du auch erlebt, als meine Kinder mich gefragt haben, Papa, möchtest du noch Wein? Das ist ja nicht so was, was man normalerweise, und dann, du schreibst dann, als deine Tochter dich das gefragt hast, frag nicht, schenk ein. Aber da merkte ich schon, ups, wenn die Kinder dich jetzt fragen, ob du Wein willst, dann scheinst du davon ein bisschen mehr. Was trinkst du am liebsten? Riesling? Ach, Rheinland-Pfalz, nee, natürlich großes.
Nee, ich trinke nee. Sowas nicht.
Was trinkst du?
Normalerweise bin ich ja Single-Malt-Trinker, ich bin ja Whisky-Trinker. Nur, okay. Als ich den Feierabend ja für mich auf 12.40 Uhr festgelegt habe, ab da man dann trinken kann.
Ist Whisky schwierig,
weil, weißt du, wir haben uns ja auch gedacht, ja, wir haben noch eine Tochter, der wir zumindest ein Abendessen noch hinstellen müssen. Also, du kannst betütelt sein, aber, also wenn ich weiß, Weine trinke, sind es immer die ganz schweren. Ich kann dieses leichte Zeugs nicht trinken. Also ich brauche so ein Chardonnay, wo noch der Holzsplitter drin hängt.
Okay.
Dann kannst du mich kriegen.
Und dann 12.30 Uhr, dann ist ja noch Homeschooling gewesen. Und da hat man auch festgestellt, also am Anfang dachte man so, na gut, dann macht man das halt und stellte dann schon, also ich stellte das fest bei bestimmten Matheaufgaben, dritte Klasse,
Ja, ich habe dann nichts mehr zu melden. Ich sage, ich habe es wirklich probiert, weil meine Frau meinte auch so, komm, Michel, also versuchen kannst du es ja mal. Und ich habe mir gesagt, Entschuldigung, aber ich bin Komiker und kein Lehrer. Weißt du, so, also was mich mit dem Lehrer noch irgendwie gemein machen würde, wäre die Flasche Whisky in der Schublade. Okay, aber ansonsten habe ich mit dem nichts. Und ich habe es probiert. Das Schlimme ist ja, dass ich mit meiner Tochter, also wenn ich habe ja auch ein paar Mal mit ihr versucht, Hausaufgaben zu machen, schon auch so in den letzten ein, zwei Jahren, es ist immer im Desaster geendet. Wir haben gestritten, meine Frau kam rein, was ist hier los, könnt ihr mal aufhören? Und aber für mich ist, also ich glaube, also Freunde, ich habe versagt als Homeschool-Lehrer, aber ich bin Komiker, ich bin nicht der Unterricht, ich bin die Pause.
Warst du beim Elternabend in der ganzen Phase mal?
Nee, es gab so einen Zoom-Elternabend. Es gab ja keinen.
Bei uns hat die Schule immer gesagt, denken Sie daran, geben Sie Ihre Kinder am Schultor ab. Und dann kam der Elternabend. Und dann war der Elternabend in einem Klassenzimmer, wo normalerweise 20 Kinder sitzen, waren 25 Eltern. Und ich kam rein und hatte eine Maske auf, FFP2 sogar, weil ich, und dann sagt der Lehrer, sag mal, wollen wir das mit den, wir kennen uns doch alle gut, wir vertrauen uns doch, wir müssen doch keine Masken tragen. Und ich habe sie dann aufgelassen, weil Fenster wurden auch nicht aufgemacht. Und dann habe ich gedacht, Alter, Leute, versteht ihr es nicht? Da saßen dann 25 Leute, 3 Stunden. Und ich habe gedacht, okay, das ist hier irgendwie der nächste Superspreading-Event.
Gibt's auch. Also bei uns in der Schule hätten die das nie zugelassen. Zum Beispiel, die haben ganz toll reagiert. Es haben ja ganz viele Schulen individuell auch reagiert. Und Gott sei Dank hat bei uns dann irgendwann auch dieses Streamen funktioniert, also der Stream-Unterricht. Und da war ich auch sau stolz auf meine Tochter, weil die hat mich dann aus dem Raum einmal geschickt und gesagt, komm, wir gucken jetzt miteinander, dass das auch alles irgendwie geht. Und dann guckt sie mich an und sagt, Papa, du? Und ich so, ja, dann sage ich, kannst du nicht lieber rausgehen, weil sonst, glaube ich, wird das hier alles schlechter werden.
Das ist so, wenn das Kind plötzlich einem eine Zoom-Konferenz einrichtet, ne? Ich sag, und dann denkst du, wie macht er das? Aber kann er.
Ja, also das ist so, wenn du kriegst ein neues Telefon und sagst, du, Lilly, kannst du mir mal zeigen, wie man die verschiedenen Kamera, also Einstellungen da einstellt? Ja, klar, Papi. Fump, 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 fump. Und ich so, okay. Und ich würde halt eine Woche dran sitzen, weißt du, nach einer Woche, also lass ich mir ein Buch schicken.
Jetzt die Schulen bei euch ganz normal wieder geöffnet, oder gab es da schon mal Quarantänefälle oder sonst was? Nee.
Nee, die sind normal geöffnet. Also bei uns gab's so tatsächlich an unserer Schule war nur in der Woche, nachdem die Schulen zugemacht wurden, dann irgendwie, was war das, 15. 16. März, kam ein Rundschreiben, dass ein Schüler getestet wurde auf Corona und dass jetzt am besten alle mal jetzt mal daheim bleiben sollen. Haben wir dann auch gemacht. Dann hat man halt noch irgendwie, es waren dann noch 5 Tage oder so, bei dem war es wohl aufgetreten da und da und oder die wussten, da hat er es bekommen. Und da war die Schulen aber schon zu und ansonsten ist nichts aufgetreten sehr bisher. Gut. Also tock.
Du hast schon angefangen über Verschwörungstheorien zu sprechen. Wir müssen natürlich noch über diesen ganzen Bereich sprechen, weil es ja bis tief in das eigene Leben reingeht. Ne? Also hier in der Redaktion zum Beispiel gibt es auch so ein Team Drosten, das relativ groß ist. Und dann gibt es so ein Team Streeck, die werden dann so ein bisschen in Hamburg noch Jonas Schmidt-Schanasit, den man auch bisher nicht kannte, aber der auf einmal ja auch einer ist. Du hast es wunderbar beschrieben zum Thema Verschwörungstheorien, glaube ich, den besten Satz, den ich in der ganzen Pandemie gehört habe. Du hast nämlich zum Thema Bill Gates die Verschwörungstheorien enttarnt mit dem Satz, so sinngemäß, ich muss gucken, zum Bill Gates, ne, wenn ich doch der reichste Mann der Welt bin, warum genau sollte ich eine neue Weltordnung schaffen wollen? Das ist an sich, eigentlich ist es klar. Also warum Bill Gates ist nun der Letzte, der ein Interesse daran hätte, dass sich an dieser Welt irgendetwas ändert. Weil im Zweifel
dann wieder der reichste Mann der Welt zu werden.
Oder so rum.
Ja, ich bin immer, weißt du, auch diese ganze Gates-Geschichte, Freunde, bitte wirklich, also ich kann mir jetzt auch ein Buch der Gebrüder Grimm kaufen und dann sagen, übrigens, das ist ein Dokumentarbuch über die Geschichte Deutschlands. Sag ich, ja, damals als die Hexe. Ich kann es halt, weißt du, als Comedian saß ich da und dachte, boah, ich bedanke mich bei euch, weil so leichte Beute kriegst du sonst nur im Streichelzoo. Das ist ja wirklich, also ich meine, diese ganzen Sachen und ich habe das wirklich mal nachvollzogen. Ich bin diese Links durchgegangen, auch die Pseudoärzte, dieser Bhakti, wie sie alle heißen. Ich bin die Jepsen, diese ganzen Links mal durchgegangen und am Schluss bin ich gelandet bei irgendeinem Spacko, der überhaupt kein Fachmann ist, da wo irgendeiner einfach reinschreibt, meine Theorie ist ja do, dass er do ist und dann hat er do nicht do. Und dann schreiben das vier ab und der fünfte schreibt dann übrigens, ja, ein anerkannter Wissenschaftler in Oregon hat gesagt, und dann sitzt der Typ so, waren die Oregon, was sind das denn? Macht man das auf die Pizza? Also, und es tut so weh. Weißt du, das Schade ist, weil ich hab ja den Satz auch gesagt, einige von denen tatsächlicherweise bräuchten eigentlich professionelle Hilfe, da rauszukommen. Ja. Das hat ja schon fast was Sektenmäßiges, weil in dieser Härte auch wieder vorgegangen wird. Ich mache nur eine Nummer. Ich hab diese Nummer, die im Buch auch zum Teil drin ist. Und ich war bei den Comedy Swiss Awards in der Schweiz. Das war im September. Da bin ich auf die Bühne. Und ich wusste, ich muss was machen. Am Tag davor war deren große, ich nenne sie mal Quanon-Querdenker, bist du Deppert-Demo. Ja. Und da bin ich auf die Bühne und habe eine Nummer gemacht. Und die haben diesen Clip reingestellt ins Internet. Und dann hat das zwei Tage gedauert und dann kamen die und haben mich zugeschissen mit schlimmen Kommentaren. Ja. Da wurde ich beschimpft, Hunderte haben geschrieben. Mittlerweile sind viele auch von den ekelhaften Beschimpfungen rausgenommen worden vom Schweizer Fernsehen, weil die sagen, die haben dann auch mal geschrieben, Freunde, ihr könnt gern kritisch was anbringen, aber wir werden Dinge raustun, wo es nur noch Arschloch, Wichser und Drecksau. Ja. Also das macht keinen Sinn, weil auf diesem Level diskutiert man nicht. Und dann haben sie halt auch alle Daumen nach unten geklickt, wie schlecht ist diese Nummer. Das Geile ist, das war einer meiner meistgeklickten Clips, den ich im Netz hatte. Ich sage, danke auch an der Stelle.
Ja, klar.
Ihr habt einfach mal meine Klickzahlen. Ich habe einfach verdoppelt, Freunde.
Darf man über Christian Drosten eigentlich Witze machen? Lachen die Leute über Drosten-Witze? Oder sagen sie, oh, das nicht, das ist aber
doch Drosten. Was heißt Drosten-Witze? Ich habe ja dieses Szenario entworfen, dass Drosten wäre ja für mich, weil Virologen ja mittlerweile wirklich, also sind ja Popstars.
Megastars.
Es ist Megastars. Ich meine, weißt du, wenn du mal.
Wer ist also, Eminem, oder? Wer ist Eminem?
Ja, wer ist Eminem? Das ist, und dann war für mich, als ich damals diesen Battle, also für mich war es ja wie ein Battle zwischen Drosten und Kikulé, über die Bildzeitung, übers Fernsehen, wo die da Sachen gesagt haben und der erzeugt nicht genügend Evidenz. Und dann kam mir dann lauter so im Kopf so, was wäre, wenn der eine zum anderen sagt, ey, weißt du, du Virensohn, weißt du so. Und das ist wie Gangster-Rap, weißt du, das hat so eine Attitude. Und ich dachte, ey, wenn jetzt Drosten so ein Album rausbringen würde, weißt du, so sein neues Album Straight Out of Wuhan. Und dann geht das voll ab. Und dann habe ich ja dieses Szenario entworfen von diesen
das kannst beide. Kannst du das bringen? Also kann man es nur lesen oder kannst du es auch, ist es auf der Bühne, diesen Battle? Oder
ich kann ihn nicht auswendig, weil der das, okay, ist natürlich, ich habe den natürlich, also der ist natürlich von der Formulierung her so geschliffen. Auswendig kann ich nicht. Ich kann ihn theoretisch vorlesen.
Unpraktisch?
Was?
Unpraktisch? Nee.
Ich kann ihn vorlesen.
Ja, aber nur die Stelle mit Drosten vielleicht. Hier steht drauf, er soll Drosten vorlesen.
Er soll Drosten.
Das ist wirklich sehr lustig.
Aber welche Stelle von Drosten?
Der letzte Teil, wo Drosten antwortet.
Ah, wo Drosten antwortet.
Kekule muss man noch sagen. Kekule war ja damals so ein bisschen, damals dachte man noch, Kekule könnte auch ein wichtiger Virologe werden. Wurde er aber nicht. Du hältst das Buch auch sehr weit weg gerade, sehe ich gerade.
Nee, ich muss mal gucken. Nee, pass auf, ich muss ja hier ist das Mikro, ich will nichts runterhauen.
Okay.
Was den letzten Teil.
Weißt du, wenn Drosten antwortet auf Kekule, ne?
Drosten antwortet auf Kekule,
genau, ja. Genau, das meine ich.
Aber eigentlich muss man natürlich vorher dann.
Man macht alles durch,
Nein, nicht alles durch, aber es muss zum Beispiel, ich lese den Schluss von Kekule vor.
Genau.
Pass auf, oder. Ich springe durch, pass okay. auf. Also, wir stellen uns vor, das ist der Wortbattle des Jahrhunderts. Und Team Drosten, also das ist ja Dr. Dre Drosten, ist gegen The Notorious K-E-K-U-L-E. Und der fängt natürlich an so, ey Drosten, du Pfosten, ich will deinen Posten, steig runter vom Thron, überweis deinen Lohn, deine Zahlen haben Löcher, Schlamperei noch und nöcher, sag nicht nur ich, auch die anderen Bros da, schlechte Statistik, falsche Schlüsse, du Poser. So, und jetzt mache ich einen Sprung und mache den Schluss von Gekule, so, und dann... Ich bin der Babo, ich leg die Latte, du bist der Schabo, ein Stäbchen aus Watte. Und jetzt knie nieder, dann lass ich die Beschimpfung, denn du bist nur ein Schnelltest, aber ich bin die Impfung. Und ich meine, das ist mal ein Schuss. So, und dann vibriert der Saal, Dr. Dre Drosten baut sich auf mit seinem mit Goldketten bedeckten Antioberkörper. Und da fange ich mit dem Anfang kurz an. Yo, okay, Loser, aufgepasst. Ich habe eine Studie verfasst und die Virenlast, die ist amtlich, du Spast. Dr. Dro workt die nackten und die knallharten Fakten. Meine Science ist tight, meine Schlüsse sind right. Du willst mich dissen, du hast doch kein Wissen. Ich bin Dr. Witch und du Reichels Bitch. Virologen sind Waffen, keine Bild-Zeitungsaffen. Und jetzt den Schluss, damit ihr auch einen Schluss findet. Und dann, du lebst ohne Hope, groß, nur mit Mikroskop. Ey, du Forschungszwerg, wo liegt Wittenberg? Kekulé, nee, Charité, hola Chicas. Und nun habe ich Besseres zu tun. Und an der Stelle muss man das Mikro auf den Boden werfen. Das ist ein klassischer Mic Drop. Und ja, das ist groß. Auf der Bühne ist das natürlich, es ist so geil, weil ich habe diese Nummer, die ist dann so geschrieben, dann ist es, war die im Buch drin und dann war ich irgendwie so, ja, ich muss sie auf der Bühne, dann habe ich die erst so vorgelesen und gesagt, nee, du musst das auswendig lernen, du musst es machen, wie wenn da Eminem steht.
Klar.
Und Eminem battelt sich, keine Ahnung, mit Kanye West oder whatever. Oder damals dieser große Battle von Eminem und Machine Gun Kelly. Ja. Die Nummer kennst du, wo ein junger Rapper Eminem herausgefordert hat, den Track seines Lebens gemacht hat und Eminem hat ihn dann im Grunde genommen die Kniescheiben angeschossen, die Beine abgeschnitten, die Eier abgeschnitten, die Augen ausgestochen. Im Grunde genommen hat er ihn getötet. Und auf der Bühne ist halt jetzt wirklich so, ich habe das dann auswendig gelernt, ich kann jetzt nur nicht, jetzt sitze hier am Mikrofon, wenn du kurz was zitierst, aber dann baue ich das auf und das ist das Team Kekulé und die Leute, ihr sitzt drin, der Saal vibriert und die Leute gehen voll mit und gehen ab. Es hat schon so eine Attitude, so 8 Mile. Und das ist schön, das ist so eine schöne Stelle im Programm. Weißt du, der Punkt ist, die Nummer auch mit Drosten, Kekulé oder die Virologen oder sich dann irgendwie der Wieler, das ist dann Moses, weil Moses hat sich umbenannt in Wieler und hat das Robert-Koch-Institut gegründet, weil die 10 Gebote damals waren. Also, das macht er jetzt, früher biblische Plagenvirologe, jetzt direkt dran. Und ich dachte, man muss was entwerfen, weißt du, was Absurdes, aber die Absurdität dahinter ja auch zeigt, dass wir natürlich jetzt wahnsinnig, also so, boah, mein Gott, der sagt einen Satz, das ist wie die heilige Messekonferenz, aber trotzdem einfach einen Witz hat und nicht so, nee, der hat, warum hat der das gesagt und der muss das hier und so, das überlasse ich den Zeigefinger-Kabarettisten, das brauche ich nicht.
Vielen Dank. Ich glaube, ich habe so lange, so viel gelacht wie lange nicht mehr. Heute Abend bist du noch in der NDR Talkshow, da ist mir übrigens auch aufgefallen, die spielen auch so Lacher rein. Da musst du. Oder was ist Ende heute am Ende der Talkshow? Oder wo bist du? Was ist das?
Ja, Ende der Talkshow.
Die haben letztes Mal, da dachte ich, rufe zu meiner Frau, du, die haben bei einer Ende der Talkshow wieder Publikum, es geht wieder aufwärts und so. Und dann waren das so Lacher, wo musst du aufpassen heute Abend? Das sind nicht irgendwie so, und zwar so ganz komische Lacher sind das so.
Ja, es funktioniert ja nicht. Nee. Also, sie haben, als der Deutsche Comedy-Preis war, da war ein Comedian, war ja auch, der Saal war leer bis auf 150 Kollegen und Manager. Da war ja sonst niemand drin und das andere waren Pappkameraden. Und dann haben die ja da tatsächlich, da saß jemand, der live zu den Acts Lacher eingespielt hat. Und da waren Comedians auf der Bühne, die haben einen Satz gesagt und dann plötzlich, wow, großer Lacher und Klatscher. Und dann so, was ist denn hier los? Wieso? Und das Lustige ist, wenn du dir das nochmal anguckst, am Bild, da gibt's Stellen, Riesenlacher und Klatscher und dann blenden die mit der Kamera ins Publikum und niemand klatscht. Nein, weil's gar keine Pointe war. Also, weißt du, wenn du wenigstens wirklich die Pointen nimmst und sagst, komm, lass es uns zweimal machen, aber es ist Bullshit. Ich glaube ja immer, wenn so eine Extremsituation ist, steh zu dem, was ist, dann lieber ganz ohne das Publikum oder mit den wenigen, weil die Fernsehzuschauer sind ja nicht blöd. Ich bin tatsächlich der Meinung, das finde ich schon fast sarkastisch gegenüber Fernsehzuschauern, dass man ihnen eigentlich zeigt, ihr seid ja eigentlich zu blöd zu erkennen, dass das jetzt eine lustige Nummer war.
Ja.
Und ihr merkt ja nicht, wenn wir jetzt in irgendeiner von den großen Abendshows plötzlich einen Applaus einspielen, wo du denkst, da sitzen ja jetzt 5000 Menschen. Was soll das denn? Und dann hast du einen Kameraschwenk und dann sitzen 10 Menschen zwischen Pappkameraden. Das ist Quatsch. Ich lieber die Ehrlichkeit, dann lieber die Stille aushalten. Weißt du, und
obwohl das schlimm ist, wenn man sich dann so eine Online-Konzerte oder so anguckt, dann ist das Lied zu Ende und dann denkst du, und dann ist das, und dann sagt der Künstler, Vielen Dank, jetzt kommen wir zum nächsten Lied. Das ist echt immer noch so ein, da merkt man aber auch halt, wie sehr das fehlt, ne?
Es fehlt. Das ist wie beim Fußball, klar, dass du einen.
Beim Fußball habe ich mich irgendwie dran gewöhnt. Irgendwie habe ich das jetzt irgendwie so. Das ist so wie die Maske aufsetzen. So, habe ich mich irgendwie dran gewöhnt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich wäre total erschrocken, wenn da plötzlich wieder so. So wäre.
Nee, das ist wie Porno. Ich schaue Porno auch nicht ohne Ton. Also ich brauche Fußballporno. Das ist einfach, das geht so nicht. Ist ja nicht so, dass du da sitzt und so, ich schaue mir jetzt ein Porno an, aber ich wäre total geil, wenn ich mir vorstelle, dass die alle stumm sind.
Ja.
So, und ich höre nur Geräusche, was so, nu. Okay, ändert sich nichts. Also wir werden irgendwann draufkommen. Ich eine Verschwörungstheorie
hätte. Na, sag.
Wir werden draufkommen. Es war visionär von der FIFA, die Fußball-WM 22 in der Wüste abzuhalten, wo kein Virus gewinnen kann. Das war visionär.
Stimmt.
Das war sowas von visionär. Weißt du, das Virus hat keine Chance, gibt kein Alkohol, alle haben Masken auf. Es ist im Grunde genommen, es ist fast gruselig, weißt du? Und es ist nicht das China-Virus, sondern das FIFA-Virus vielleicht.
Boah, jetzt bist du aber...
Nee, schönes Schlusswort. Nee, meine, weißt du, was das Schlusswort meiner Tochter jetzt wäre? Echt jetzt, Papa?
Vielen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.